Matthias Brandt liest die 10. von 15 Folgen aus dem Roman Reise nach Laredo von Arno Geiger. Im Gasthaus der morbiden Totenstadt hat sich der abgedankte Kaiser Karl V. allabendlich mit den Sauf- und Spielkumpanen des Wirts mit der himbeerfarbenen Mütze eingelassen. Er trinkt zu viel und wird beim Kartenspiel ständig über den Tisch gezogen. Auf diese Weise verliert er sein gesamtes Geld, was ihm zunächst egal ist. Honza, der Fuhrmann, will weiterziehen nach Laredo. Aber dann begeben sich Karl und sein 11-jähriger Sohn, der nicht weiß, dass es sein Sohn ist, auf einen Gang durch die gespenstische, in den Felsen gehauene Stadt. Karl, der aufgrund seiner Gicht schlecht zu Fuß ist, ist diese Herausforderung eigentlich nicht gewachsen und muss sich setzen.
Ungefähr 2 Minuten lang saß Karl auf der niedrigen Mauer. Und wie schon oft in der Vergangenheit verspürte er die lähmende Atmosphäre leerer Geldbeutel. Zwischendurch waren seine Augen geschlossen. Er dachte, so schlimm stand's noch nie. Und das beim Reichtum dieses Landes. Er ächzte ein weiteres Mal, aber in einer anderen Tonlage. Dann stemmte er sich zurück ins Stehen. Ihm schwindelte, als er wieder stand, senkte den Kopf, bis der Schwindel sich legte. Dann fuhr er tief in die Taschen seines Mantels und hob die Arme, sodass sich der Mantel fledermausartig öffnete. Das Wehrgehänge wurde sichtbar. Karl griff nach einer der Pistolen und zog sie aus dem Halfter. »Nicht die Pistolen«, rief Jeronimo erschrocken. »Nicht die Pistolen«, wiederholte er, ein wenig leiser, bittend, um dann zu fragen, »was ist mit den Messern? Die Zeit der Messer ist vorbei. Die Zukunft gehört den Pistolen.« Erschöpft blickte Karl an sich hinab. Er sah einen Schweißtropfen von der Nase zu Boden fallen. Zu unterst in den Gürteln steckten 2 mit Edelsteinen geschmückte Dolche. Der eine stammte von seinem burgundischen Urgroßvater, der ebenfalls Karl geheißen hatte, einem gebildeten, aber gewalttätigen Mann. »Du weißt den Weg?«, fragte er. »Ja.« »Lass dir kein Falschgeld andrehen.« »Ja.« »Und trödle nicht herum.« »Ja.« »Hast du Angst?« »Nur ein wenig.« »Dann pass auf das Wenige auf. Es ist mehr wert als der Rest.« »Nein, nicht mehr wert, aber genauso wichtig.«
»Gewiss.«
»Rücken gerade, mein Junge.« Ohne seine Körperhaltung zu verändern, nickte Jeronimo und, da keine weitere Anordnung kam, schob er den Dolch in seinen Gürtel, schob das Hemd über den Griff und tastete nach hinten, ob die Armbrust auf dem Rücken gut saß. Er nickte ein weiteres Mal und Karl sagte, »Na los, zisch ab.« Der Junge kam die Treppe heraufgerannt, für 3 Stockwerke 10 Sekunden, das 4. Der Fußboden erschauerte, die Tür protestierte im Rahmen, sprang auf. Es sprudelte aus Jeronimo heraus. »Senor, Senor, Senor!« Es bedurfte mehrere Anläufe, bis Karl sich durchrang, die Augen aufzumachen. Jeronimo berichtete, wie es ihm ergangen sei. Einzelne Wörter verschluckte er, andere purzelten durcheinander und kamen in der falschen Reihenfolge heraus. Der Junge war atemlos. Vor lauter Glück, dass er den Auftrag erfüllt hatte, war ihm etwas wirr im Kopf. Die 3 neu geschlagenen Goldstücke lagen auf der Kommode, feucht vom Schweiß. Sie würden reichen für die Sicherung der Weiterfahrt, wenngleich, wie Jeronimo mutmaßte, eine zusätzliche Münze bestimmt auch nützlich hätte sein können. »Aber ich wollte nicht streiten«, sagte er. »Da hast du richtig gehandelt. Das Gefühl habe ich auch.« Jeronimos Gesicht glänzte, er war nicht zu bremsen. Er empörte sich, dass die Frau gedroht habe, ihm alle Zähne auszureißen, wenn er jemandem von dem Handel erzähle. »Jeden Zahn einzeln«, sagte er. Vor lauter kopfschüttelnder Verwunderung musste das Kind lachen. Dieses verwirrte Lachen machte Karl betroffen. Er ließ den Kopf aufs Kissen sinken und dachte, während der Junge weiterredete, Es gehört sich nicht, mit Kindern so im Ungewissen herumzustrolchen. Der Junge redete schneller. Karl konnte ihm nicht mehr folgen, weil ein Großteil seiner Aufmerksamkeit den eigenen Gedanken galt. Aber er ließ den Jungen ausreden, betrachtete seine Verwirrung und nickte einige Male. Dann, als Jeronimo endlich zu einem Punkt gelangt war, schickte Karl ihn aus dem Zimmer mit einer knappen Handbewegung. »Wir bezahlen unsere Rechnungen. Geh, sag es dem Wirt.« Zunächst glaubte er, er sei wieder in Juste, weit weg vom Gewühl der Menschen. In den Pappeln neben der Klosterkirche rieselte der Abend. Vereinzelt Grillengezirpe und das gedehnte, trübsinnige Quaqua der Frösche. Dann die Stimme seines Beichtvaters. Karl meinte, die Stimme wirklich zu hören. Nun berührte jemand seine Stirn. Frei Regler sprach, als wisse er zuverlässig das eine und andere von dort drüben. Dieses Wissen schien Karl gewagt, denn das, was der Beichtvater als Kenntnis ausgab, war Vermutung. Es vermochte Karl nicht zu beruhigen. Seine Angst pochte unvermindert weiter. »Warum gibt Gott mir kein Zeichen?«, fragte er. »Warum dieses Schweigen?« »Wenn Gott sprechen würde, müsste er diskutieren«, erwiderte Freiregler sanft. »Deshalb spricht er nicht. In Gott ist alles klar.« Er räusperte sich. »Haben Sie Vertrauen, Senior. Gott ist mit den Standhaften.« Für einen Augenblick war Karl überzeugt, er habe gehört, Gott ist mit den Schandhaften. Nein, das konnte nicht stimmen. Mit den Schandhaften. Nein, mit den Schadhaften vielleicht. Ja, fürwahr, mit den Schadhaften. Er wusste es wohl. Jetzt berührte jemand seine Hände, dann die Füße. Was das wohl war? Er drehte sich auf die Seite. Später hörte er beten in der anliegenden Kirche und dann, allmählich schwächer werdend, den Choralgesang der Mönche. Er wunderte sich, wie er so plötzlich zurück nach Juste gelangt war. Ob hier alles mit rechten Dingen zuging? Wohl kaum. Er schloss nicht aus, dass er träumte. Und in dem Moment, in dem er diese Möglichkeit in Erwägung zog, begriff er, dass er tatsächlich geträumt hatte. Es waren nicht Mönche, die er hörte, sondern Jeronimo, der vor der Tür der Kammer sein kindliches Gebet verrichtete. Lob, Preis und Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Erleichtert atmete Karl auf. Langsam wurde es kühl hier heroben. Draußen fiel teilnahmslos der Regen. Es war nun schon richtig Herbst geworden. In der Früh hatte Raureif mit seinem Weiß die Dächer jener Häuser bezeichnet, die leer standen oder deren Bewohner kein Geld besaßen für Brennholz. Im Gebirge würde der Winter nicht lange auf sich warten lassen. Umso besser, dass die Weiterfahrt beschlossene Sache war. Die Tiere stampften im Stall. Wie lange es wohl zurücklag, dass Karl in Juste in seinem Spezialstuhl am Teich gesessen und sich darüber gewundert hatte, wie seltsam gekrümmt die Bäume herumstanden. Mehrere Wochen gewiss. Weniger krumm waren die Bäume seither bestimmt nicht. Hier, in der Totenstadt? Hier war das Stroh in Karls Bettsack vom Schweiß klumpig geworden. Daran konnte man die Dauer des Aufenthalts halbwegs ermessen. Beim Aufstehen spürte Karl wie noch selten seinen von Krankheit und Betrug verbrauchten Körper. Oft schaffte er es nicht ohne Jeronimos Hilfe auf die Beine. Eigentlich schade, dass er zurückgetreten war. Dieser Körper hätte das Königtum besser repräsentiert, als ein schöner Körper es je könnte. Karl dachte, ein König sollte immer hässlich sein, damit die Schönheit nicht ablenkt vom Eigentlichen. Auf geschwollenen, wunden Beinen schleppte er sich im Zimmer umher, sich zwischendurch abstützend nach Art der alten Leute. Unter großen Mühen suchte er seine Sachen zusammen. Viel war es nicht. Während er sich für alles die nötige Zeit nahm, hörte der Regen auf und ein wenig später zeigte sich die Sonne. Einige weitere Minuten vergingen, dann hörte Karl den Jungen jubeln. Karl freute sich für den Jungen. Seine eigene Kindheit war nichts anderes gewesen als eine Abfolge düsterer Leichenfeiern. Der Blick aus dem Fenster klärte die Sache auf oder Karl meinte, sie sich erklären zu können. Er wusste, dass Jeronimo am Vortag aus Holzabfällen eine behelfsmäßige Sprossenleiter gebaut hatte, eine Leiter, die es dem Greif möglich machen sollte, auf das Dach des Unterstands zu klettern. Denn dieses Dach wurde von der Sonne erreicht. Da beim Greif ein gewisses Maß an Vorsicht geboten war, hatte der Junge Honsas Hilfe erbeten. Und Honsa hatte die Leiter von der Stadtmauer hinabgelassen, genau an den von Jeronimo bestimmten Platz. Für einen kurzen Moment sah Karl alles ganz klar. Bei bedecktem Himmel war es im Innenhof muffig wie in einer Kellerröhre, eng und finster. Jetzt stand der Greif auf dem Dach des Unterstands mit ausgebreiteten Flügeln. Das Sonnenlicht zwang ihn, die Augen schmal zu machen. Der ereignislose Lauf seines Lebens hatte eine Veränderung erfahren. Der Greif stieß einen seiner seltenen Schreie aus und Jeronimo auf seinem Fass sitzend, zwischen schäbigen Dingen die Arme um die und das Kinn gezogenen Beine geschlungen, genoss sein Glück, unbekümmert um die Welt. Jeronimos Nase war wie immer ein wenig gelb vom angetrockneten Rotz. Das war in der toten Stadt eher schlimmer geworden. Unmittelbar über dem Gehege auf der Zinne der Mauer stand Honsa mit dem Rücken zur Stadt. In der rechten Hand hielt er ein Seil, dessen eines Ende an einem eisernen Haken verknotet war. Honsa schien ganz versunken. Gleichzeitig sah man, wie er sich in seiner Versunkenheit wand. Dort oben, über den Abgrund hinweg, hatte er Blick auf die sich ihm entgegenstreckende Landschaft. Dort breiteten sich Straßen und Wege aus, beinahe unverändert seit der Römerzeit, von Burgos nach Valladolid, von Valladolid nach Leon, von Leon nach Burgos. Schon oft hatte Karl den jungen Mann dort stehen und die Knicke und Landschaftsänderungen studieren sehen, den Verlauf der Flüsse und die Lage der Orte. Bei besonders gutem Licht verfertigte Honsa Skizzen. Von dort oben konnte er alles wie auf dem Handteller überblicken, hinter den Sümpfen mit den Flamingo-Völkern die España Verde. Wie viele Wagen dort unten fuhren, manche vielleicht mit 8 Rädern und 10 vorgespannten Maultieren. Honsa vermochte die Wagen nicht zu sehen, was dazu beitrug, das Gefühl des Stillstands zu verstärken. Er hätte gerne die Hinterläufe der Maultiere begutachtet. 10 Maultiere, was wäre das für ein Geschäft? Am Vortag hatte Honsa mit den Worten »Senor, Sie brauchen mich ja doch nicht mehr« darum gebeten, die gemeinsame Vereinbarung lösen zu dürfen. Karl hatte abgelehnt. »Sieh mich an, sieh meinen Körper an. Ich bin ungeschickter als ein Huhn. Jetzt sag mir, wie komme ich ohne dich nach Laredo? Willst du, dass wir elend verrecken irgendwo entlang des Weges? Ich bin bestimmt nicht der Einzige, der den Weg nach Laredo kennt.« Und im Weggehen hatte er hinzugefügt, »Erst wenn wir weiterfahren, fange ich wieder an zu leben.« Gerade als Karl sich vom Fenster abwenden wollte, wechselte der Greif auf dem Dach des Unterstands die Position. Andersherum, sodass er das Sonnenlicht jetzt auf der Brust hatte. Seine Augen leuchteten wie glühende Kohlen. Karl sah in allen Details die struppige Federkrause am Hals und den strahlend weißen Flaum, der zwischen den vom Wind bewegten Deckfedern hervorlugte. Sogar die feinen, in der Sonne schimmernden Haarfedern im Bereich zwischen Schnabel und Augen vermochte Karl zu erkennen. Er fand das verstörend. Trotzdem hätte er solche Einzelheiten gerne auch an sich beobachtet, an der eigenen Person. Und da geschah etwas Merkwürdiges, denn er sagte sich, Aufrichtigkeit ist unheimlich. Vielleicht hatte Karls Zurückzucken, wenn er versuchte, sich über sich selbst Rechenschaft zu geben, dort einen Grund. Und weil ihm das wesentlich vorkam, humpelte er hinunter in die Wirtsstube, die um diese Tageszeit meist leer war. Dort wandte er sich an die amerikanisch aussehende Magd und bat um ein Stück Papier. »Papier? Das fressen die Ameisen«, sagte sie lapidar und schnitt weiter ihre Zwiebeln. Die Gleichgültigkeit, mit der sie ihre Arbeit verrichtete, war zermürbend. Karl knetete seine schmerzenden Finger. Er sah, wie die Magd eine Zwiebel häutete. Auf der innersten Haut der Zwiebel schreiben, das müsste man können. Auch dieser Gedanke machte ihn beklommen. Und weil er von der Beklommenheit einen trockenen Mund bekam, verlangte er ein Bier. Die Magd reichte ihm den Krug, der obere Rand wurde von Schaum gekrönt. Andere Kronen waren nicht mehr zu gewinnen. Mit dem Ärmel wischte die Magd sich über die tränenden Augen, das linderte für einen kurzen Moment die herbe Strenge ihrer Erscheinung. Sie musterte Karl mit der ihm schon bekannten Geringschätzung. Er beobachtete sie ebenfalls, er sah, wie sie sich bückte. Als einzige Gäste saßen zwei Deutsche auf Pilgerreise ganz vorne in der Stube. Sie redeten darüber, dass es einen Unterschied mache, ob man Gott etwas vor die Füße lege oder werfe. Karl kam das keineswegs spitzfindig vor. Was indes den Dicken mit der himbeerfarbenen Wollmütze betraf, den gab es auch noch. Er saß über seinem Registerbuch an einem Tisch beim Kamin. Als ihre Blicke einander trafen, winkte er Karl her mit gekrümmtem Zeigefinger. Noch im Stehen ließ Karl den Wirt aus eigenem Mund wissen, dass er seine Rechnung begleichen wolle. Der Wirt bedauerte es.
»Warum so plötzlich?«
»Wichtig ist, dass man es nicht eilig hat.« Karl setzte sich. Es den Deutschen nachmachend, disputierte er mit dem Wirt über Religion. Karl suchte dem Wirt aus Vernunftgründen die Notwendigkeit von Gott und Jenseits darzulegen, doch der Wirt zeigte sich unempfänglich.
»Falls jemand in dieser Sache von mir irgendwelche Überzeugungen erwartet, muss ich passen. Ich habe keine.«
Nochmals verwies Karl auf den Hausverstand, der die Notwendigkeit eines Jenseits leicht erfasse. Aber der Wirt zuckte die Achseln. Der Hausverstand sei identisch mit dem Schwachsinn der Leute.
»Sie werden bei Zeiten empfindlich belehrt werden«, sagte Karl verärgert. Der Wirt lachte. »Tut mir leid, das zu hören.«
Er schaute amüsiert.
»Mit Jenseits und Unsterblichkeit ist es so eine Sache. Weil der Tod ein unlösbares Rätsel ist, hat irgendwer es durch ein hinter dem Tod platziertes anderes Rätsel ersetzt. Abgeschirmt vom vorne liegenden Rätsel, sodass man das dahinterliegende Rätsel nie wird lösen können.
Ein Rätsel ist nur ein Rätsel, wenn man es lösen kann. Sonst ist es Unfug«, sagte Karl.
»Taschenspielertricks, ich sag's ja.«
Und wieder lachte der Wirt. Anschließend zog er ein Päckchen Karten aus seinem Kaftan mit den Worten:
»Ein kleines Spielchen, Senior.«
Der Vorschlag kam ohne Fragezeichen. Karl lehnte ab. Er sah die 7 springenden Hirsche, die ihn in den Wald locken wollten. Er sah den dort wartenden Buben mit der nach vorne gerichteten Lanze. »Nein«, sagte er, und kurz darauf nochmals »Nein«. Er lehnte sich zurück, ein wenig erschrocken angesichts der Versuchung. Verlorenes zurückholen? Auf diese Weise hatte sein burgundischer Urgroßvater eines der wohlhabendsten Reiche des Abendlandes zerstört. Zuletzt, auf dem Schlachtfeld liegend, erschlagen und nackt, hatten streunende Hunde die Leiche angefressen, die noch den Namen dessen trug, der nicht mehr existierte. Karl der Kühne. Mit gespielt salopper Geste warf Karl einen Dukaten auf den Tisch. Er vernahm den Klang, den die Münze beim Aufspringen erzeugte, und dann, während die Münze sich in langsamer Drehung auf den Tisch legte, das immer schneller und leiser werdende Klirren. Er sagte, mit dem Guthaben, das nach Tilgung der Verbindlichkeiten stehen bleibt, wird Honsa die Vorräte ergänzen. Die Magd brachte weitere Getränke. Sie sah den Dukaten, hielt einen Augenblick inne, dann hob sie von dem Kartenstapel ab und deckte die unterste Karte auf, wie um den Männern das Schicksal zu lesen. »Spieler werden nicht alt«, sagte sie. Überrascht blickte Karl zu ihr hoch, und der Wirt schnauzte,
»Mir kommt vor, deine blauen Flecken bedürfen einer Auffrischung.«
»Sie werden auch diesmal nicht halten.« Der Wirt stemmte sich vom Tisch hoch, die Frau schaute gelangweilt. Mit dem ihr eigenen distanzierten Gesichtsausdruck folgte sie dem Wirt in den Hinterhof. Dort sah man die beiden eine Weile stehen, der Wirt gestikulierte, die Frau indes stand starr. Schließlich nickte sie, das schien aber nicht zu genügen, weil der Wirt ihr mit erhobenem Arm eine Ohrfeige androhte. Er schlug die Frau nicht, aber sie musste sich für die Zurechtweisung bedanken. Sie küsste dem Wirt den linken Handrücken. Der Wirt küsste sie zwischen die Brüste. Daraufhin kamen sie zurück. Wie es schien, machte der Frau derlei nicht viel aus. In ihren Augen war keinerlei Angst, nur Alltag. Kann sein, sie hatte ihre Gefühle dort zurückgelassen, woher sie kam. Wenig später waren Karl und der Wirt betrunken, nicht weit entfernt von einem Rausch. Der Wirt schenkte Schnaps nach. Er schmeckte modrig, als hätte jemand alte Fußlappen destilliert. Sie leerten ihre Becher und schüttelten sich. Dann trieb der Wirt mit der Faust den Korken in die Flasche. Karl erschrak vor der Heftigkeit.
»Nun einmal unter uns«, sagte der Herr des Hauses. »Wollen Sie die Amerikanerin heiraten? Ich kann sie Ihnen überlassen. Sie ist stur wie Zwieback und faul wie Mist.«
Da Karl die Magd den ganzen Tag Schmutzarbeit verrichten sah, maß er dem, was der Wirt sagte, keine Bedeutung bei. Er nahm die Sache auch gar nicht ernst. Also wandte der Wirt sich wieder den Karten zu, die er gleichgültig über die Finger laufen ließ. Später sagte er, die Frau sei schön, oder etwa nicht. Karl zuckte die Achseln. Wie schön ein Mensch ist, können Sie gar nicht beurteilen. Dazu müssten Sie fromm sein. Somit bleibt Ihnen das unbegreiflich. Erstmals seit der Ankunft in der toten Stadt schien es Karl gelungen zu sein, den Wirt zu kränken. Der spuckte auf den Fußboden und schnauzte, er sei der Frau überdrüssig, sie habe ständig Heimweh, sie bringe ihn zur Verzweiflung und langweile ihn. Und zu Karl sagte er, tatsächlich habe er schon versucht, mit der Magd über die Möglichkeit der erwähnten Ehe zu sprechen. Da habe sie mit Bürsten und Türen geworfen. Und wieder lachte der Wirt. Er will sich ja doch nur über mich lustig machen. Die Wirtsstube war leer. Auch die beiden Deutschen hatten den Raum verlassen. Es war klar, die nächsten Stunden würden wenig Zulauf bringen. Deshalb bat Karl den Wirt, den Meister der Unordnung, mit Jeronimo, Angelita und Honza den Abschied in der Wirtsstube feiern zu dürfen, ungeachtet der Gänsefüße. Weil der Wirt nicht gleich reagierte, er fuhr mit dem Zeigefinger durch eine Weinlache, glaubte Karl, sich rechtfertigen zu müssen. Meine Ärzte sagen, ich habe nicht mehr lange zu leben. Entschuldigen Sie, wenn ich nicht in Tränen ausbreche, erwiderte der Wirt spöttisch, um dann mit grober Sorglosigkeit hinzuzufügen. Im Übrigen ist kein Tod so seicht, dass andere daraus nicht klüger werden könnten. Meinetwegen feiern Sie, bis Sie tot umfallen. Sie nahmen sich etwas Zeit zum Umziehen und trafen sich kurz vor Beginn der Dämmerung im Saal. Honza befangen, Angelita mit einem wachsamen Ausdruck im Gesicht, beinahe misstrauisch. Sie trug das gewohnte Kleid nun mit einer großen blauen Blume auf der Rückseite. Ihre vielen dunklen Haare hatte sie mit Hilfe des roten Halstuchs kronenartig aufgetürmt, sodass sie Karl überragte. Sie kam Karl jünger vor als sonst, unruhig, noch scheuer. Vermutlich lag das an der Anwesenheit ihres Bruders. In Karls Zimmer wirkte sie erwachsener. Und tatsächlich fragte Honza, was mit ihr und dem Wirt sei. Verlegen schaute Angelita zu Boden. Was kann ich dafür, wenn der mich dauernd anglotzt? Zum Abendessen wurden Singvögel aufgetragen, Drossel mit Kohl. Es war bestimmt kein Zufall, dass die Magd nicht ihn, sondern Jeronimo fragte, ob ihm das Essen schmecke. Als sei das in dieser alternativlosen Spelunke von geringster Relevanz. Am ehesten war es Angelita, die sich um die Stimmung bemühte. Sie schaute blendend aus. Ihr breites, offenes Gesicht schien allen gleichzeitig zugewandt. Sie berichtete der Magd vom bevorstehenden Aufbruch und dass sie sich auf das Heimkommen freue. Zu Karl sagte sie, ich habe keine drei Mal in meinem Leben allein gegessen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das geht. Allein essen, Senor Carlos, ich stell's mir schrecklich vor.
Ich bin es gewöhnt.
Bei armen Menschen schämt man sich nur, wenn nichts auf dem Tisch ist. Aber nicht wegen Essen. Auf so etwas können nur Herrenleute kommen. Karls Unterkiefer, der sich malmend bewegte, stockte einen Moment. Karl empfand es mit einmal nicht weiter unangenehm, dass die anderen ihm beim Essen zuschauten. Nach dem unbehaglichen Gespräch mit dem Wirt fühlte Karl wenig Verlangen nach weiteren Gesprächen. Zwar fragte er Honza, was es Neues gebe, aber der erwiderte nur, es seien alle noch genauso blöd wie am Vortag. Karl war es nicht gewohnt, dass man so mit ihm redete. Willkommen in der Welt. In den darauffolgenden Minuten schwieg er. Später rückte Honza damit heraus, dass in der Nacht auf halber Strecke hinunter ins Tal ein Teil der Straße in eine Schlucht gestürzt sei. Dem Gerücht nach war die Straße im Moment noch passierbar, Einfacher werde die Sache aber nicht. Er schüttelte den Kopf. Kurz darauf legte Angelita ihren Arm über Jeronimos Schulter, und solange ihr Arm dort lag, bestaunte der Junge sie mit großen Augen. Das Wirtshausschild quietschte. Das ging Karl auf die Nerven. Er forderte Honsa auf, die Gitarre zu holen. Und während Honsa hinausging, hob Karl einen Finger, um bei der ihn beobachtenden Magd ein weiteres Bier zu bestellen. Nun fiel ihm auch ihr Name wieder ein. Er sah ihn, ganz deutlich. Sidla Quetzal. Die Blicke der Frau machten ihn befangen. Dabei war es bestimmt Zufall, dass sie ihn und nicht den gerupften Fasan anstarrte, den jemand vor einigen Tagen beim Hereinkommen innen an die Tür gehängt und dann vergessen hatte. Angelita schob zwei Tische beiseite, und als sie die Stube durchquerte, prüfte der Wirt sie mit Kennermiene. Er lehnte am Tresen und rief, »Komm einmal her!« Das Mädchen blieb stehen. Der Wirt sagte, »Ich brauche jemanden, der mir den Bart laust.« Sie rührte sich nicht. »Du bist furchtbar komisch, Gänsemädchen.« Ein zufriedenes Lächeln stand so fest in seinem Gesicht, dass es den Eindruck machte, es wolle den Platz nicht mehr hergeben. Der Wirt stieß sich mit beiden Ellbogen vom Tresen ab, und Angelita fuhr ihn ziemlich scharf an. »Ich bin kein Gänsemädchen.« Im Davonlaufen schwang sie vorsorglich die Hände zurück, um ihren Hintern abzuschirmen. Der Wirt sagte zu Karl, »Hübscher als vier Asse.« »Man könnte alle Wunden und Narben vom Körper abstreifen mit so einem Mädchen. Lassen Sie mich doch endlich in Ruhe, verdammt!« Und wieder lächelte der Wirt. Honsa stellte den linken Fuß auf einen Schemel und brachte die Gitarre auf dem Oberschenkel in Position. Sidla Quetzal steckte zwei zusätzliche Kienspäne in Mauerritzen und zündete sie an. In dem ansonsten nur von drei Kerzen dürftig erhellten Raum verfärbte sich das Licht rötlich. Nun ließ sich nochmals das Quietschen des Wirtshausschildes vernehmen, ein einzelner Schuss ertönte, Honsa schlug einen Ton an. Die Kinder standen unschlüssig herum, Angelita nippte schüchtern an ihrem Becher. Sie setzte sich auf die an der Wand entlanglaufende Bank mit zusammengepressten Knien. In der nächsten Sekunde sagte der Wirt, er wolle ihnen ein bisschen helfen, sich die Zeit zu vertreiben. Er verneigte sich vor Angelita und bat um den Tanz. Sie lehnte ab. Jetzt war der Wirt beleidigt und ging weg. Angelita sagte, ich kann ihm da auch nicht helfen. Ihr gefiel die Musik. Sie begann ihren Kopf und gleich darauf auch den Oberkörper im Takt sanft hin und her zu wiegen, mit halbgeschlossenen Augen. Sie war barfuß, bewegte ein wenig die Füße. Karl konnte sich vorstellen, dass der Boden warm war, auf angenehme Art staubig. Jeronimo saß neben dem Mädchen, auch er begann ein wenig zu wippen. Aufmerksam beobachtete er Honsa, der seine Moritaten sang, das Lied vom blinden Esel und das Lied über die Liebe des Zahnbrechers. Als Jeronimo anfing, rhythmisch zu klatschen, beugte Angelita sich zu ihm hinüber und sagte, »Bevor ich den ganzen Abend mit diesem Sauschädel tanzen muss, bleibe ich doch lieber im Stall. Wie wär's, wenn du mit mir tanzt?« Ganz wohl war Jeronimo nicht, aber er schien sich zu freuen. Mit den Händen hinter dem Rücken machte er sich schmal, damit die Freude nicht aus ihm heraussprang. Sacht in den Knien wippend, sagte er entschuldigend, »Ich habe leider schon festgestellt, dass der Boden schief ist. Ist es dir auch aufgefallen?« Die beiden tanzten, jeder für sich. Angelita bewegte sich sanft und fließend, den Blick gesenkt, versunken in ihr Tanzen. Schon nach wenigen Sekunden, so kam es Karl vor, nahm sie niemanden mehr wahr. Nur manchmal hob sie kurz den Kopf, sah Jeronimo an und lächelte. Auch Jeronimo sah nichts und niemanden außer Angelita. Seine Aufmerksamkeit galt allein ihr. Zu Beginn tanzte Jeronimo etwas schneller als das Mädchen, doch bald glichen sich ihre Bewegungen an. Es lag etwas Besonderes darin, wie vertraut die beiden miteinander umgingen, für alle sichtbar, dass diese Freundschaft etwas Besonderes war.
Matthias Brandt mit der 10. Folge aus dem Roman Reise nach Laredo von Arno Geiger. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Am Montag um 8:30 Uhr geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Benjamin Kirsch. Nach langen Verhandlungen wollen heute Bund und Länder die Eckpunkte des Digitalpakts II für Schulen vorlegen. Hauptstreitpunkt war die Finanzierung von Whiteboards und Laptops in den Klassenräumen, aber auch Schulungen von Lehrerinnen und Lehrern. Im Digitalpakt I hat der Bund noch 90% der Kosten übernommen. Der Digitalpakt II sieht Investitionen von rund 5 Milliarden Euro in 6 Jahren vor. Wie die Kosten jetzt aufgeteilt werden sollen, dazu Berlin-Korrespondentin Bianca Schwarz.
Der Bund hat durchgesetzt, dass sich im neuen Digitalpakt II Bund und Länder die Kosten teilen. Neu ist, die Länder können sich bereits laufende oder geplante Investitionen anrechnen lassen. Und das heißt, dass der tatsächliche Anteil der Länder am Ende dann doch deutlich geringer ausfallen könnte. Bei der Fortbildungspflicht für Lehrerinnen und Lehrer haben sich die Länder durchgesetzt, also die gewünschte Pflicht entfällt. Aber trotzdem werden die Länder Lehrerinnen und Lehrer weiter